Zeig uns dein Depot. Heute ein neuer Gast, Thomas von Finanzfluss. An sich habe ich gedacht, lohnt sich dich wirklich einzuladen, weil ich habe schon wieder Angst, dass du einfach nur sagst, mir egal, ich bin Passivinvestor, ich spare immer das Gleiche. Aber es wird spannend. Ich habe auch vorher schon bei der Vorbesprechung mitbekommen, so zwei, drei Dinge haben sie auch getan. Ich habe gehört, Thomas betreibt auch mal Markttiming, also kann auch das mal passieren. Und genau das möchte ich mal besprechen. Wie sieht dein Depot aus? Was hast du im letzten Jahr gemacht? Und bist du vielleicht auch von deiner eigenen Theorie so ein bisschen abgewichen, indem du gesagt hast, jetzt lohnt es sich, ich versuche immer mein Glück. Thomas, danke, dass du die Zeit nimmst. Hallo.
Danke dir, hallo. Schön wäre es, wenn es meine eigenen Theorien wären, auf denen ich basiere, aber ja.
Aber steigen wir doch gleich mal ein. Vielleicht hier mal ganz kurz die Zusammenstellung, wie aktuell dein Depot aussieht. Was dann natürlich auffällt, ist ganz klar, wir haben Bitcoin drin. Das ist zum einen der Punkt, wo ich ganz klar mal von dir wissen möchte, seit wann und warum. Und im Vorgespräch haben wir auch gesagt, ich wollte von dir wissen, ich kann mich daran erinnern, auf dem Invest haben wir mal ein Interview geführt, eine kleine Podiumsdiskussion, und das mich zur Verzweiflung gebracht, wo du einfach relativ locker bei fast jeder Frage gesagt hast, mir egal, ich bin Passivinvestor, ich lasse einfach laufen.
Das waren ja aber auch Einzelaktienfragen, immer so zum Thema solch und das rein, solch und das rein, solch und das rein. Und da hat sich auch nichts dran geändert. Ja, in unseren Livestreams werden wir auch also jeden Tag gefragt, soll ich in Xiaomi, soll ich in NIO, soll ich in dies, soll ich in das? Und da ist die Einstellung eigentlich genau gleich geblieben.
Aber du hast ja zumindest im letzten Jahr, wo man halt den extremen Dip da unten hatten und es danach wieder aufgezogen ist, ja durchaus auch mal gesagt, von meiner Regel, Ansparrate, weiche ich auch mal ein bisschen ab. Da konntest du auch nicht zurückhalten, nicht wahrscheinlich, oder?
Mhm. Genau, also ich habe ein typisches Beide-Dip betrieben im letzten Jahr, im März letzten Jahres. War jetzt kein Markttiming-Effekt dahingehend, dass ich irgendwie extra Geld auf der Seite habe liegen lassen, was ich dann bewusst erst dann investieren wollte, wenn ein Dip gekommen ist, sondern ich war in der glücklichen Position, dass ich sowieso noch ein bisschen Cash hatte, was nicht investiert war. Das hat mit verschiedenen Finanzflüssen zu tun, wie man das sagt, dass ich das Geld in einem Land hatte. Du weißt ja, ich wohne in Frankreich, aber die Firma ist in Deutschland und so weiter. Und hinzu kam, dass wir dann eine Dividendenausschüttung aus unserer Firma vorgezogen haben. Du kannst ja immer, also normalerweise schüttest du ja die Gewinne aus deiner GmbH dann aus, wenn der Jahresabschluss gemacht ist und so. Und dann haben wir halt gesagt, ey, es ist jetzt so günstig, haben mit unserem Steuerberater geredet und haben gesagt, ey, lass mal die Dividendenausschüttung vorziehen. Und das hat es mir dann halt ermöglicht, im März, April 2020 den Dip nochmal ein bisschen intensiver mitzunehmen.
Hast du dann eine Transaktion getätigt oder hast du das Typische gemacht? Du weißt ja nicht, wann ist der Dip wirklich der tiefste Punkt? Also in mehreren Tranchen eingestiegen oder hast du einfach gesagt, all in, tiefer kann es kaum noch fallen, ich versuch's mal. Also welche von den beiden Theorien hast du verfolgt?
Nee, ich habe eigentlich so rein, wie das Geld kam. Also ich hatte hier und da ein bisschen was rumliegen, das habe ich dann quasi investiert. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ich kann das hier parallel aufmachen. Ah, schade, jetzt kriege ich das hier nicht auf die gesamte Laufzeit angezeigt. Nein, aber es waren größere Transaktionen, also so wie das Geld kam. Ich habe jetzt nicht versucht, das irgendwie aufzuteilen und zu splitten oder sowas. Ich meine, sowas ist immer... Klar kann es passieren, dass es danach nochmal runtergeht, ja, aber na, das ist... Also ich bin da relativ immun gegenüber so einer Angst, in irgendeiner Weise den besten Zeitpunkt zu verpassen oder so. Man verpasst ihn grundsätzlich immer, von daher...
Und wie kam jetzt für dich die Situation, dass du sagst, okay, ich traue mich zu investieren, weil ich bin der Meinung, ja, wir fallen vielleicht auch ein bisschen tiefer, aber die Welt geht jetzt nicht unter und vielleicht haben wir eine gewisse Übertreibung am Aktienmarkt nach unten diesmal und deswegen gehst du einfach rein, weil du musst irgendwann auch die Meinung haben, jetzt tue ich es. Du hast vorher gesagt, ihr habt damit gesprochen mit dem Finanzsteuerberater, jetzt ist es so günstig die Lage, wir würden gern versuchen. Da musst du irgendwann zu dieser Entscheidung auch kommen. Wie war das? Einfach Bauchgefühl oder einfach gewisse mathematische Grundlagen, wo du zusammengerechnet hast? Wie gehst du davor?
Ich habe mir eine Monte-Carlo-Simulation auf Excel gebaut. Nein, Spaß. Nein, es war halt einfach nur, wie gesagt, ich investiere immer dann, wenn das Geld ankommt. Ich habe auch keine klassischen Sparpläne, so wie wir das auf unserem Kanal immer zeigen. Einfach aus dem Hintergrund, dass ich kein Angestelltenverhältnis mehr habe und dadurch meine Cashflows nicht mehr monatlich so kommen, also 100% planbar und per Auszahlung und so. Wir haben die Gehaltszahlung halten wir natürlich auf einem verhältnismäßigen Minimum, also bei Arno und mir, und profitieren dann finanziell eher durch Dividendenausschüttungen, die wir dann ein paar Mal im Jahr machen, also ein-, zweimal im Jahr oder so machen. Genau, von daher hat sich halt einfach nur angeboten. Die Kurse sind runtergegangen. Ich meine, es gab am Anfang eine kleine Panik und so. Ich musste mich natürlich auch erstmal informieren, was da überhaupt los ist. Aber im Endeffekt kannst du auch da kein Market Timing betreiben. Und ich habe mir selbst gesagt, wenn es jetzt 30% runter ist, oder vielleicht habe ich auch schon früher gekauft, ich weiß jetzt so genau nicht mehr, bei wie viel Discount ich das Ganze geshoppt habe. Aber kann es natürlich sein, dass du das Ganze 20% down ist oder 30% down und dann geht's nochmal, also, oder insgesamt auf 50% runter oder so. Und wir sind 2-3 Jahre in einer Krisenphase, so wie es ja quasi in der Finanzkrise war, ne? Aber da mein Anlagehorizont 15 Jahre plus ist oder noch länger, ist mir das eigentlich relativ egal gewesen. Also selbst wenn das jetzt komplett rot wäre und so. Also ich finde das jetzt nicht besonders cool, dass mein Portfolio so tiefgrün ist, weil das heißt einfach nur, dass ich regelmäßig teurer nachkaufe. Also.
Stand jetzt vielleicht cool. Cooler wäre es halt, wenn du sagst, du bist fertig mit der Ansparphase. Wir haben 20, 30 Jahre in der Zukunft und dann ist es immer noch tiefgrün. Das ist die Entscheidung. Und ich glaube, das muss man vielen Leuten beibringen, die anfangen. Wir haben jetzt vor kurzem vom Deutschen Aktieninstitut auch Zahlen gesehen, wie viele Neuaktionäre das heißt. Genau, da muss ich halt nur hoffen, dass all die jetzt dabei sind, nicht, wenn es jetzt mal runtergeht, sofort alles wegschmeißen und sagen, nie wieder, sondern ich hoffe, die sehen genauso wie du.
67% Wachstum in der Alterskategorie 14 bis 29. Verrückt, wirklich verrückt, ja.
Krass, und da hoffe ich gerade, dass viele auch dieses Video auch von euch, denn bei Finanzfluss die Videos schauen und einfach sie im Klaren sind, ich kaufe das nicht für heute auf in 2 Monaten, sondern auf 10, auf 15, auf 20 Jahre. Wenn es nur nach oben geht, ab jetzt super. Wenn es aber auch mal fällt, vielleicht gerade gut für die Jüngeren, die neu eingestiegen sind, dass sie noch häufig die Möglichkeit bekommen, du hast gesagt, shoppen, also mal mit günstigen Einstiegskursen einfach sich den Markt zu erschließen und auf lange Sicht dann trotzdem einen guten, effektiven Ertrag zu haben. Das Beste wäre ja für jeden Sparer theoretisch, der für die Zukunft macht, wir laufen 20 Jahre seitlich, der Markt macht gar nichts, man kauft schön brav und nach 20 Jahren holt man alles wieder an Performance rein. Man hat billig eingekauft, hat dann die Entwicklung, aber man weiß es halt nie. Und darum einfach, wenn der Kurs auch mal fällt und man hat wirklich diesen Horizont sich im Klaren sein, dann steigt man günstig ein. Historisch gesehen war es immer sehr positiv, keiner weiß, ob es in der Zukunft so weitergehen kann. Man hört immer wieder von Situationen wie 1928, alles total schrecklich. Ja, aber auch damals zu heute, wenn man 20 Jahre in die Zukunft schaut, sieht es wieder gut aus. Wenn ich nur auf 3-4 Jahresfrist anlege, ja, dann kann man vielleicht durchaus mal kalte Füße haben, aber dann ist insgesamt natürlich auch die Streuung, die Anlage was anders zu betrachten als eben auf den langen Zeitraum.
Wir haben ja in der Community auch ermutigt und ich meine, wir gucken uns regelmäßig Portfolios an in unseren wöchentlichen, letzten Wochen sogar fast täglichen Livestream auf Twitch. Schauen wir immer regelmäßig in die Portfolios rein, die Community uns
verlinkt mich ja mal unten zum Twitch-Kanal, wenn ihr sehen wollt.
Danke. Uns reinschickt und wir haben viele Leute gesehen, die dann auch in der Krisenzeit gekauft haben. Das würde ich aber nicht per se als Markttiming betreiben, denn im Endeffekt ist das auch nur ein reines Rebalancing. Angenommen, du hast ein Portfolio von 20.000, sagst, ich würde gern 50% risikobehaftet anlegen, also in Aktien-ETFs und 50% safe ins Tagesgeld. Der Markt rauscht 30% runter. Dann hast du 3.000 Euro Papierverlust, in Anführungszeichen, im Aktienbereich. Das heißt, die müsstest du dann kompensieren. Also dein Gesamtportfolio sind dann keine 20 mehr, sondern nur noch 17. Und die müsstest du dann nochmal auf 50-50 rebalancen. Das heißt, du müsst aus dem risikobehafteten Teil wieder was in die Aktien schieben. Und damit hast du ja dann automatisch allein durchs Rebalancing den Dip gekauft. Und das haben wir bei einigen Leuten in der Community gesehen, dass sie das genauso gemacht haben. Das haben wir dann auch immer, also gerade in dieser Crash-Phase, gerne immer mal gesagt, was jetzt jeder tun sollte, ist die Füße stillhalten und was die sehr Mutigen machen, ist jetzt nochmal nachlegen. Und dann muss ich es natürlich auch vorleben.
Ja, ich gehe mal kurz weg von dem eigentlichen Zeig uns dein Depot, weil ich gerade, du hast ja viel Kontakt zur Community, die Frage an dich habe, was ist deine Vermutung, warum jetzt gerade bei dem letzten, ja, Downfahrt nach Corona plötzlich so viele junge Anleger zurückgekommen sind, warum war das bei der Finanzkrise nicht so, warum war das nach neuen Marktdip nicht so. Was glaubst du aus deinem eigenen Kontakt mit den Leuten, warum gerade jetzt so viele aus dem jungen Bereich den Aktienmarkt für sie entdeckt haben?
Ich denke, es gibt zwei treibende Faktoren, die ich identifiziert habe. Alle anderen, gibt sicherlich noch viele andere Faktoren, aber meiner Meinung nach ist erstens der Zugang zum Markt ein anderer mit den ganzen Neo-Brokern. Das ist ziemlich einfaches mittlerweile. Du musst nicht mal mehr zur Post gehen und so. Du downloadest eine App, hältst eine Minute oder so deinen Personalausweis in die Kamera und das war's. Das ist das Erste. Das Ganze ist auch gamificated, das heißt, es sind jetzt quasi alles Generationen, die quasi mit Computerspielen groß geworden sind. Und je gamificateder das Interface ist von Apps, desto mehr wird es genutzt und desto mehr wird leider auch getradet, statt langfristig zu hodeln, also langfristig zu halten. Und auf der anderen Seite ist der Zugang zu Informationen ganz anderer. Ich meine, wenn du mal guckst, wir haben 4,2 Millionen Aufrufe derzeit pro Monat auf unserem Hauptkanal, also auf Finanzfluss. Und dann nochmal kommt nochmal 1,5 Millionen dazu auf unserem Zweitkanal plus über 1 Million Aufrufe auf der Website. Was ich halt damit sagen will, ist, und wir sind auch nur ein Kanal, ne? Dann rechnest du noch Kolja dazu und alle anderen, die es gibt. Der Zugang zu Informationen ist einfach ein ganz anderer. Du brauchst keinen Bloomberg-Kanal mehr, du musst nicht mehr den ganzen Tag auf NTV hängen oder F5 auf der Webseite der Börse Stuttgart drücken, sondern du hast halt alle
möglichen... Das passiert von selber übrigens.
Achso, das passiert von selber, genau, stimmt. Aber vielleicht nicht im News-Bereich. Und genau, deswegen, also das, ich denke, das sind so zwei Faktoren, die schon dazu geführt haben, dass viele junge Leute dann gesagt haben, hey, ich probiere das mal. Und wir merken das übrigens auch, dass es mehr und mehr Mainstream wird, ist, dass wir mit vielen, vielen normalen YouTubern, also so Entertainment-YouTuber und so weiter, also die überhaupt nichts eigentlich ursprünglich mit Finanzen zu tun haben, dass die jetzt mehr und mehr sich auch auf das Thema Finanzen konzentrieren und damit beschäftigen und auch Videos dazu produzieren.
Da bin ich gespannt, ich drücke die Daumen.
Ich meine, das ist gut, die Einstiegshürde zu nehmen, ist gut, an den Aktienmarkt zu gehen, aber genauso wie du sagst, ich hoffe, der nächste Crash spült nicht die ganzen Leute wieder raus und dass es wenigstens einen Teil davon gibt oder dass die Leute sich mehr und mehr bewusst werden, dass langfristig Anlegen nicht unbedingt GameStop-Zocken bedeutet.
Ich meine, das Gamification kann auch manchmal, du hast selber gesagt, sich sehr viel hin und her traden, kann vielleicht für manche so ein bisschen schwierig werden, es sieht halt so leicht aus und hier mal klickt, da kommt hier Konfetti runter, muss halt immer im Hintergrund bedenken, da ist Bargeld dahinter, ich habe dafür hoffentlich irgendwo auch arbeiten müssen, man muss dann die Realität im Auge behalten und solange das jeder versteht, gönne ich jedem die Gewinne und ich freue mich echt tierisch, ob wir so einen riesen Zuwachs haben, ich hoffe halt einfach, dass jeder auch so bewusst ist, es kann nicht nur die eine Richtung geben. Aber jetzt kommen wir wieder mal zu deinem Depot, das wollen wir mal hier ganz kurz zeigen. Du sprichst ja häufig davon, dass du sagst, ja, du legst so ein ganz einfaches World-Depot zusammen. Du hast MSCI World, Emerging Markets und den Welt-ETF, den breiten, also für die breit zugänglichen Markt. Und dieses ganze Ding hier zeigt ja auch, ja, du investierst genau das, was du auch erzählst. Theoretisch würden sich viele wahrscheinlich total unwohl fühlen, weil sie ja nur 2 BKNs im Depot haben. Du hast jetzt hier nochmal einen dritten, einen REIT-ETF, wo du vorher gesagt hast, den besparst du nicht mehr aktiv, der ist einfach noch drin, weil man 3 ETFs, wenn man so nennen möchte. Und du hast ja auch vorher gesagt, die Performance war trotzdem, obwohl das relativ wenig mit 2-3 BKNs ist, lief es letztes Jahr eigentlich ganz gut, vor allem natürlich durch den richtigen Nachkauf zum richtigen Zeitpunkt. Wo war denn ganz grob die Performance, ohne jetzt mal Bitcoin, die lassen wir mal weg.
Was ich dazu sagen will, diese WKN-Betrachtung ist natürlich, also gerade bei ETFs kann man halt nicht nutzen, ne? Weil in so einem MSCI World hast du über 1600 Unternehmen drin, von daher, ich habe es gerne einfach, wenn du meine Wohnung oder so anguckst, ist immer sehr leer, immer sehr aufgeräumt und so und so mag ich es eigentlich auch in meinem Depot, mir ist das da schon wieder viel zu chaotisch und genau, um auf die Performance zu sprechen zu kommen, ich kenne jetzt mal so die Einjahresrendite von diesem einen Portfolio, ich glaube, bin ich bei so rund 24% im Plus, wenn ich mich nicht irre. Genau. Wobei hier steht jetzt 11. Warte mal, muss ich mal gucken. Ah, nee, genau, sorry, ich habe hier nur ein einziges Wertpapier ausgesucht. Also One Year, ja, 13% mit, also im Einjahresschnitt. Das berücksichtigt aber auch, wie gesagt, Einjahresschnitt, wir sind jetzt im Februar beziehungsweise im März, das heißt, es ist noch Januar, Februar von 21 dabei.
Und was halt bei dem bezahlt 13-14% nicht dabei ist, ist natürlich deine Bitcoin-Performance. Und du hast ja auch schon vorhin vor Gespräch gesagt, den ersten Teil von deinen Bitcoins hast du im September bereits gekauft. Glück gehabt, da hast du zumindest den richtigen Zeitpunkt erwischt im Nachhinein. Und deswegen hat sich natürlich auch, wenn wir die Performance mit reinrechnen, würde kommen wir wahrscheinlich knapp sogar an die 20% Jahresperformance rein. Jetzt mal die Frage, wie kommt jemand, der sonst eigentlich immer sagt, ich bin, nicht böse gemeint, relativ konservativ, breit aufgestellt, ich traue es nicht zu, zu sagen, diese Aktie ist besser als jenige und das Bewusstsein, dass es einfach schwer ist, das zu entscheiden, ist schon mal sehr gut. Warum traust du dich an Einzelwerte wie zum Beispiel Kryptowert mit reinzunehmen? Wie kamst du dazu?
Muss ich ganz kurz korrigieren, an 2 Stellen. Erstens mal, ich würde es mir zutrauen, natürlich einzelne Aktien rauszusuchen. Nicht, dass das irgendwie so rüberkommt, sondern im Motto, der hat keine Ahnung oder sonst was. Das ist jetzt keine Ego-Sache. Ich weiß, was ich nur wichtig finde, ich entscheide mich bewusst dagegen, einzelne Aktien rauszusuchen, weil ich einfach die Zeit da rein nicht investieren will. Das ist eigentlich so mein Hauptmotivationsgrund. Ich würde mir schon zutrauen, vielleicht würde ich sogar schaffen, einen Alpha zu generieren, also bessere Renditen als der Markt. Allerdings ist das nicht mein Job und deswegen entscheide ich mich bewusst dazu, passiv zu investieren. Zweiter Punkt, ich habe schon ein bisschen früher in Bitcoin investiert, 2017, allerdings relativ kleine Beträge. Das war auch um den Zeitraum, als wir unser Video publiziert haben. Also das war dann gerade so um 2017 rum, in der ersten, oder nicht in der ersten, aber in der letzten Hype-Phase. Ich habe im September aber dann nochmal nachgekauft und ich habe dann im Januar, glaube ich, nochmal nachgekauft. Genau, also insgesamt, ich kann dir das echt nicht sagen, weil ich die gekauften Bitcoin immer gleich auf mein Wallet rübergezogen habe und dann hast du die Kaufkurse nicht mit berücksichtigt. Also ich hab so ein Ledger und aber ja, jetzt wirst du sehr wahrscheinlich lachen, aber die Rendite ist mir auch relativ egal. Ich weiß, dass das, was ich angelegt habe im September, sich verdreifacht oder vervierfacht hat. Von daher, insgesamt ist meine Portfolio-Rendite sicherlich ein gutes Stück über 20%.
Du hast ja schon hodeln gesagt. Also man sieht ja schon, dass du für dich Krypto als langfristige Finanz- oder Vermögensaufbewahrung siehst. Ist es der Grund, warum du Bitcoin als kleine Beimischung gewählt hast, sozusagen sich ein bisschen zu entkoppeln vom restlichen Finanzsystem, als digitales Gold, oder ist einfach für dich momentan halt, machst Videos dazu und um verstehen, wie es funktioniert, musst du selber kaufen. Was ist so der Hintergrund? Warum da immerhin 9% Bitcoin in deinem Portfolio drin stehen?
Gut, diese 9% sind natürlich auch dahergehend gewachsen durch die starken Kursanstiege, ne? Das war jetzt nicht. Wir hatten es ja schon mal in einem anderen Gespräch, dass wir beide die gleiche Strategie verfolgen, dass wir Bitcoin nicht rebalancen. Ich würde Kryptowährungen an sich rebalancen, aber da ich jetzt sowieso 100% Bitcoin habe, mit ganz, ganz wenig Ethereum, aber das sind eher so Nebeneffekte, brauche ich da nicht rebalancen, wenn es eh 100% ist. Und vielleicht nochmal zum Hintergrund. Ich habe mich mit der Thematik intensiv beschäftigt. Ich bin so ein bisschen, muss ich gestehen, ein bisschen blind rein, weil ich mit vielen Leuten darüber gesprochen habe, die davon überzeugt waren, die mir hier und da interessante Use Cases gegeben haben und gesagt haben, da Bitcoin kann was. Das war dann mein Septemberkauf gewesen. Dann ist das Ding durch die Decke gegangen und ich hatte die Weihnachtszeit. Ich glaube, ich habe dir sogar ein Bild geschickt von den ganzen Büchern, die ich mir selbst unter den Baum gelegt habe. Und habe da mindestens 6-7 Bücher zu diesem Thema, also zu Bitcoin konsumiert, um mich wirklich da reinzudenken. Und es hat mich halt unglaublich fasziniert. Und ich glaube halt, dass es halt, anders als jetzt irgendwelche Bitcoin-Jünger sagen oder so, dass es risikolos ist. Ich denke, Bitcoin hat natürlich ein Risiko in Form von einer sehr, sehr hohen Volatilität und Kursschwankung. Auf der anderen Seite hat es aber auch ein gigantisches Potenzial, wirklich Dinge zu verändern. Und ich finde es halt ganz wichtig, dass man bei dieser Kryptowährung nicht das macht, was leider die meisten machen, die darüber irgendwie publizieren oder Content kreieren, nämlich einfach nur blinde Preisschreierei. Davon habe ich mich komplett entkoppelt. Ich gucke eigentlich genauso, wie ich es bei meinen ETF mache. Ich gucke überhaupt nicht, wo die stehen, sondern ich gucke nur, wie viele Anteile ich habe. Und dann ist die Linie eigentlich relativ schön von links unten nach rechts oben und wächst. Und so mache ich es bei den Bitcoin auch. Ich gucke einfach, wie viele ich habe. Gucke, dass es irgendwie in meiner Gesamtportfolio-Allokation kein Übergewicht annimmt und das war's.
So, letzte Frage zu den 2% vom Tagesgeld. Das deutet darauf hin, dass wenn du liquide Mittel hast, und du sagst ja, du hast 15 Jahre plus als Anlagehorizont, dass du dann nicht wirklich sagst, ich warte mal ab, vielleicht noch mal, bis der Markt 2% fällt, sondern du sagst, liquide Mittel sind da, Markt ist auch verfügbar, ich investiere dann wieder, oder?
Nein, das ist typischer Notgroschen. Also das ist wirklich eine Rücklage für, wenn ich mal Geld brauche, wie zum Beispiel suchen jetzt eine neue Wohnung in Paris. Da musst du erstmal, sehr wahrscheinlich werden wir da doppelt Miete bezahlen für 1-2 Monate plus neue Kaution und solche Dinge. Das ist für sowas geeignet. Und der Pie-Chart ist jetzt nicht 100% perfekt. Ich habe noch so ein paar Reste in Peer-to-Peer-Kredite drin. Peer-to-Peer-Kredite wird für mich aber immer unattraktiver, wenn du dir da die Renditen mal anguckst, wirklich bereinigt von den Ausfällen. Es ist eigentlich so die typische Tendenz, die man hat auch in Amerika sehen können mit Lending Club. Das war am Anfang ziemlich attraktiv gewesen, ist dann nach und nach aber immer weniger attraktiv geworden und risikobereinigt, kommt am Ende immer weniger bei raus, sodass ich das jetzt halt einfach auslaufen lasse und da halt kein weiteres Vermögen rein investiere. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal nicht mit berücksichtigt. Und dann habe ich noch eine kapitalbildende Lebensversicherung, die habe ich jetzt auch nicht mit aufgenommen, weil ich den derzeitigen Rückkaufswert nicht kenne. Aber damit haben wir wirklich alles abgedeckt, was ich an Vermögenswerte besitze. Kein Auto, keine Eigentumswohnung, kein gar nichts. Ich bin großer Fan von liquiden Mitteln, die ich von überall von der Welt quasi abrufen kann.
Aber Anteile an Finanzfluss GmbH, darf man auch nicht vergessen. Wenn du schon solche Sachen aufzählst, das ist natürlich der wichtigste Punkt.
Das stimmt. Das ist vermutlich der größte Teil von meiner gesamten Asset Allocation. Die Community hat mich mal gefragt, dass ich das mal bitte in diesen Pie-Chart mit einbaue. Allerdings ist die Bewertung natürlich extrem schwierig, weil klar kannst du jetzt irgendwie ein Bewertungsmodell machen, x mal Umsatz, x mal Gewinn oder sowas in der Richtung. Aber es sind für mich alles irgendwie so ein bisschen Schaumschlägerei, weil im Endeffekt, wenn es niemand gibt, der das abkaufen würde, rein theoretisch, dann gibt es halt keinen Markt dafür. Es ist wie wenn ihr auf der Börse Penny-Stocks habt, die kaum gehandelt werden, wo dann der Kurs ewig gerade geht und explodiert dann mal nach oben, geht dann wieder gerade nach unten und so weiter. Mit Spreads von 50%. Also genau, von daher, das berücksichtige ich überhaupt nicht. Ja.
Sekundärmarkt nicht vorhanden. Und das, was du von P2P ansprichst, ja, ich habe Ende 2019 auch angefangen, stückchenweise einfach nicht mehr zu reinvestieren, habe es rausgezogen. Und oh Wunder, zum Glück, gerade als dann auch Corona kam, hatte ich relativ viel Puffer übrig. Also da habe ich auch Glück im Unglück gehabt, dass ich einfach dann liquide Mittel hatte. Mal an euch da draußen, wer kann sich mit Thomas identifizieren, sagt auch, ja, mehr als 5 WKNs habe ich auch im Depot und insgesamt mit Bitcoin 20% Beimischung. Kann man durchaus damit leben. Und seid ihr vor allem dafür da, zu sagen, ja klar, sind 15 Jahre für mich Anlagehorizont. Oder haben ja auch ganz viele von den eher Neuansteiger dabei, die sich eigentlich denken, nach einem Jahr bin ich mit 300% Gewinn draußen, alles ist gut. Lasst mal die Kommentare da. Wie gesagt, ich werde auch unten den Twitch-Kanal vom Finanzfluss hier rein verlinken. Ich war auch schon mal kurz zu Gast bei denen, es lohnt sich immer wieder. Ich habe auch ein paar Sachen neu dazu gelernt damals. Also ich fand es ganz spannend, ehrlich gesagt, nicht nur bei Gamern zuzuschauen, sondern auch bei dir. Mir hat es Spaß gemacht. So, dann danke euch beim Zuschauen. Danke dir, Thomas, für deine Zeit und viel Erfolg weiterhin bei eurem Kanal. Ich glaube, das muss ich eigentlich gar nicht wünschen und hab davon selber. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Kann man trotzdem wünschen. Danke, mach's gut. Ciao.